man stellt sich das immer so ein bisschen romantisch auch vor, die Arbeit. Man ist da irgendwie schön im Himalaya, die Sonne scheint und man wandert da durch die Gegend. Alles ist mit tibetischen oder mit buddhistischen Fähnchen geschmückt. Aber wenn man irgendwie bei jeder Reise an Durchfall erkrankt und 15 Stunden in irgendwelchen Jeeps über die Buckelpisten da unterwegs ist, nimmt das vielleicht so ein bisschen den Zauber der Projektbetreuung. Aber trotzdem ist das eine Zeit, die einen total erdet, die mich total demütig hat werden lassen. Das ist immer so ein starker Kontrast.
Ohne Risiken und Nebenwirkungen. Der Engelhardt Gesundheitspodcast mit Larissa Wansch.
Heute haben wir Jochen Wenzel zu Gast. Jochen Wenzel ist der erste Vorsitzende der Apotheker ohne Grenzen. Ein ganz wichtiger Partner für Engelhardt. Jochen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Danke für die Einladung, dass ich hier sein darf und ein bisschen was über Apotheker ohne Grenzen erzählen kann.
Man kennt ja ganz oft nur das Pendant, die Ärzte ohne Grenzen. Und für Menschen außerhalb der pharmazeutischen Branche seid ihr ja gar nicht so bekannt. Wie kommt das?
Ja, wie kommt das? Wir wären natürlich sehr gerne noch bekannter. Also da arbeiten wir auch permanent dran. Also man muss sagen, Ärzte ohne Grenzen ist deutlich größer als wir. Die haben ein ganz anderes Volumen. Ja, wir haben halt, sind ein bisschen kleiner, haben kleinere Projekte, gehen mehr in so Nischen rein mit unseren Projekten, mit unserer Arbeit und arbeiten auch mit Ärzteteams zusammen in der Tat, gerade in der Nothilfe. Aber mit Ärzte ohne Grenzen gibt es da eigentlich keine Berührungspunkte bislang.
Okay. Bevor wir da jetzt so ganz tief reingehen, stell dich doch am besten erstmal ganz kurz vor. Wer bist du überhaupt?
Ja, ich bin Apotheker selbst auch, komme hier aus Niederdorf-Velden in der Tat. Also hier vis-à-vis von eurem Unternehmen. Der Sportplatz ist mir sehr wohl bekannt, da habe ich, glaube ich, meine halbe Kindheit verbracht. Mein Vater hatte hier die Apotheke im Ort, die habe ich dann übernommen, habe die 6 Jahre hier geführt bis Ende 2010, bin dann an die Ostsee umgezogen und arbeite jetzt auch wieder in der Apotheke. Bin dann vor etwa 10 Jahren das erste Mal aktiv bei Apotheker ohne Grenzen, habe ich ein Projekt übernommen, bin da eingestiegen und seitdem bin ich da immer weiter reingewachsen in den Verein, bin dann irgendwann in den Vorstand gegangen, mache das jetzt seit 2,5 Jahren als Vorsitzender.
Seit wann gibt's euch?
Wir haben uns im Jahr 2000 gegründet, hier in Eschborn, ja gar nicht so weit weg von hier. Damals waren es, glaube ich, 7 oder 38 Apotheker und Apothekerinnen, die den Verein gegründet haben. Also recht klein, recht überschaubar. Also das erste Größere war dann der Tsunami 2004. Und seitdem ist der Verein irgendwie stetig gewachsen. Unser Projekt, was wir am längsten haben, seit über 20 Jahren in Argentinien. Nächstes Jahr werden wir 25 Jahre alt. Mittlerweile haben wir ungefähr 2400 Mitglieder. Also aus den ehemals knapp 40 sind es jetzt in den 24 Jahren ein paar mehr geworden. Und ist ganz spannend, jetzt diese Entwicklung zu sehen. Und da hat sich schon auch deutlich was verändert. Wir haben jetzt ein Büro noch aufgemacht in Berlin. Einfach weil da also die NGO-Szene zu Hause ist, die Politik sehr nah ist, viele Stiftungen dort angesiedelt sind. Ist das ein sehr wichtiges Pflaster für uns. Da sind wir jetzt aber erst seit einem halben Jahr. Und ja, so wachsen wir immer weiter und haben auch noch eine Menge vor.
Das glaube ich.
Wir haben ja auch so eine Regionalgruppenstruktur. Das heißt, an verschiedenen Standorten in Deutschland sind im Moment so 12, 13 Standorte, kommen dann immer irgendwie so eine kleine Gruppe von Pharmazeutinnen, Pharmazeuten zusammen. Also oft ist das an Uni-Standorten auch, wo man eben Pharmazie studieren kann und bilden da so kleine Regionalgruppen, machen da lokale Aktionen, also teilweise aber auch dann unsere Deutschland-Projekte, wo wir uns um Leute ohne Krankenversicherung kümmern. Und so sind wir über das ganze Land kunterbunt verteilt.
Okay, das klingt total spannend. Wie ist das dann strukturell? Wie kann man sich das vorstellen?
Also wir haben unseren Vorstand, der ist ehrenamtlich tätig. Dann haben wir unsere Hauptgeschäftsstelle in München. Die sind alle hauptamtlich beschäftigt. Genauso in Berlin, ist deutlich kleiner das Team dort. Und alle anderen, die in den Projekten sind, egal ob jetzt irgendwo auf der Welt oder aber auch in unseren Deutschlandprojekten, die sind alle ehrenamtlich tätig. Das heißt, die sind normalerweise, also viele arbeiten in Apotheken, in der pharmazeutischen Industrie. Und in ihrer Freizeit verbringen sie eben die Zeit dann für Apotheker ohne Grenzen. Auch alles, wie gesagt, ehrenamtlich und betreuen da unsere Projekte oder auch irgendwelche Events, irgendwelche Aktionen für den Verein. Also ich mache das auch, großen Anführungszeichen als Hobby. Also ich habe auch meinen Job in der Apotheke und mache das als Vorsitzender auch komplett ehrenamtlich. Ja.
Okay, wie ist das mit deinem Joballtag in der Apotheke vereinbar?
Ganz gut. Also ich muss dazu sagen, ich arbeite auch nicht Vollzeit in der Apotheke, aber meine Chefin ist da auch sehr, sehr kulant. Also da hat sie viel Verständnis für meine Passion für Apotheker ohne Grenzen und räumt mir da auch Zeiten ein. Genau, also da habe ich echt großes Glück.
Ja, total. Ihr macht ja ganz viele tolle Sachen, wie du gesagt hast, sowohl national als auch international. Kannst du zum Beispiel auch ein bisschen was dazu sagen, was ihr aktuell erstmal national macht?
Ja, also wir haben in Deutschland 4, beziehungsweise jetzt ab Juli dann 5 Projekte. Wir sind in München, Mainz, Frankfurt, also ganz in der Nähe hier auch, in Berlin. Das zweite, was jetzt startet im Juli, wird auch in Berlin sein. Da geht es primär um die Gesundheitsversorgung für Leute ohne Krankenversicherung, um Wohnungslose, aber auch teilweise um Geflüchtete, die eben nicht im regulären System versorgt werden. Und da arbeiten wir aber auch immer mit Ärzteteams zusammen. Das sind dann so Ambulanzen, in denen auch die Ärzte das ehrenamtlich machen. Und übernehmen wir einfach so klassische pharmazeutische Tätigkeiten. Also kümmern uns um das Arzneimittellager, um die Medikation. Wir erstellen mit denen irgendwelche Positivlisten, welche Wirkstoffe eingesetzt werden. Schulen auch das medizinische Personal. Ja, machen eigentlich so Hintergrundarbeit, damit eben die Arzneimittelversorgung für diese Leute gewährleistet wird. Verbandstoffe, Hilfsmittel, dass auch das eben irgendwie für die Leute zur Verfügung steht.
Auch eine super wichtige Arbeit. Und gerade wenn man hier in Niederdorf-Felden vielleicht auch die Nähe zu Frankfurt hat, sieht man ja auch regelmäßig, wie wichtig es ist, dass auch gerade Menschen, die es eben nicht so einfach haben im Leben, einen guten Zugang zu Arzneimitteln oder medizinischen Produkten haben. Wenn wir dann einmal auf euren Namen schauen, Apotheker ohne Grenzen, seid ihr ja auch international tätig. Gibt es da irgendwelche Projekte, die jetzt brandaktuell sind, die du vielleicht so ein bisschen für uns erläutern könntest?
Ja, also ganz, ganz aktuell planen wir gerade wieder eine Hilfslieferung in den Gazastreifen rein. Also unsere zweite Lieferung, wir hatten schon eine zu Beginn des Jahres, ist mit großem, wirklich sehr, sehr großem organisatorischem Aufwand verbunden. Sicherheitslage extrem schwierig. Haben aber einen tollen Partner vor Ort. Also die sind schon viele Jahre im Gazastreifen aktiv. Anira heißen die. Mit denen arbeiten wir zusammen. Wir sind eigentlich auch, also sage ich auch mit ein bisschen Stolz, eine von wenigen deutschen Hilfsorganisationen, die jetzt in dieser Region im Moment aktiv sind. War ein langer, langer Vorlauf. Und jetzt gerade aktuell planen wir unsere zweite Lieferung. Die wird auch diesmal ein bisschen anderen Weg nehmen. Die Nothilfe in Gaza ist jetzt wirklich so das Alleraktuellste. Ansonsten leider schon seit über 2 Jahren unsere, ja, immer noch irgendwie Nothilfe für die Ukraine. Und ansonsten eben unsere vielen langfristigen Projekte, die wir haben. Ja.
Wenn wir jetzt das ganz aktuelle Beispiel den Gazastreifen nehmen, wie interdisziplinär arbeitet ihr mit anderen Organisationen zusammen?
Machen wir immer. Also jetzt dort vor Ort sind wir natürlich zum Beispiel auf die Logistik total angewiesen. Wir sind nicht so breit aufgestellt, dass wir Logistiker haben, die den Transport von A bis Z übernehmen, die Ware selber dorthin bringen. Also wir sind immer auf Partner angewiesen. Logistiker zum einen und oft auch gerade in der Nothilfe eben auf irgendwelche anderen medizinischen Teams. Also wir haben zum Beispiel die German Doctors, mit denen wir zusammenarbeiten in einem beziehungsweise bei 2 Projekten. Wir haben, wenn wir in die Nothilfe gehen, eine Organisation aus München, die heißen Navis. Die sind auch, zum einen sind das Mediziner, sie machen Logistik und was auch immer ein sehr wichtiges Thema ist, ist Wasseraufbereitung. Also da sind wir immer mit anderen Teams oder auch Disziplinen verbunden, ja.
Warst du auch schon mal live bei der Umsetzung eines Projektes oder auch bei einer Lieferung dabei?
Also ich war viele Jahre in unseren Nepal-Projekten aktiv. Das war aber auch ein langfristiges Projekt. Und nehmen wir keine Arzneimittel von Deutschland mit. Wir wollen ja schon schauen, dass auch die Unternehmen vor Ort dann unterstützt werden und kaufen natürlich dann dort ein, prüfen die Qualität, aber kaufen dort ein. Und was ich gemacht habe, ja, kurz nach Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine 2022, war ich in Polen und Rumänien unterwegs, 2-mal in Rumänien. Und da haben wir eben auch aktiv wirklich Ware an die Grenze transportiert. Es kamen Leute von ukrainischer Seite rüber, haben das abgeholt. Und das war schon auch, also mit das Emotionalste irgendwie, was ich bisher für Apotheker ohne Grenzen gemacht habe. Also es kamen irgendwie wildfremde Menschen, die man vorher nie gesehen hat, mit denen man nur wenig Kontakt hatte und die ich wahrscheinlich auch nie wieder sehen würde. Und wir lagen uns trotzdem, wir haben uns 10 Minuten gesehen, haben irgendwie die Kisten von einem Auto ins andere gepackt und lagen uns in den Armen. Und das war irgendwie super emotional, also auf die eigentliche Frage zurückzukommen, da war ich also irgendwie aktiv daran beteiligt, auch jetzt, sagen wir mal, Ware zu transportieren. Mhm. Ja.
Okay.
Genau.
Ist das was dich emotional belastet?
Glücklicherweise, also ich finde oft glücklicherweise nicht so sehr. Man sieht ja schon dann auch viel Elend oder viel Leid. Und ich kann das aber eigentlich in den meisten Fällen ganz gut und auch recht schnell verarbeiten. Aber wir haben auch Leute, und die haben da echt dran zu knapsen nach so einem Einsatz. Mhm. Ja, die kommen nach Hause, sind ja natürlich dann auch in einer ganz anderen Umgebung, suchen wirklich so einen Platz wie der hier auch. Also eine Kollegin, mit der ich auch unterwegs war, die sagte: Jochen, ich tue mir echt schwer, hier wieder anzukommen. Und wir haben da aber auch so ein, also wir begleiten die auch, wir haben da auch so ein so Peers-System, nennen wir das. Das heißt, die sind Leute auch von unserem Verein, die wir selber auch dazu ausgebildet haben. Die betreuen diese Einsatzkräfte sowohl vor als auch während und auch nach den Einsätzen, hören sich eben ihre Sorgen, ihre Probleme an, wissen, wie man damit umgeht. Und wenn das jetzt aber ganz gravierende Fälle sind, dann haben wir natürlich auch irgendwie Psychologen, mit denen wir dann zusammenarbeiten können. Ja, es ist schon herausfordernd. Also man weiß auch gerade in der Nothilfe nicht, was einen erwartet. Mhm. Deswegen schulen wir unsere Leute auch dafür aktiv, vorher schon. Aber trotzdem, man kann noch so viel schulen, man kann es nie 1:1 irgendwie nachstellen.
Ganz genau, ja. Vor allem kann man auch nie wirklich einschätzen, wie man selbst auf sowas reagiert, wenn man es noch nie gesehen hat. Also wirklich höchsten Respekt dafür, dass ihr diese Arbeit macht, diese wichtige Arbeit, und dass ihr das vor allem auch ehrenamtlich macht. Das muss man ja immer noch mal dazu sagen. Das ist ja wirklich was, was ihr zusätzlich zum Verdienst eures Lebensunterhaltes freiwillig in eurer Freizeit macht. Deshalb auch dafür noch mal allergrößten Respekt.
Ja, also ich bin ein großer Freund des Ehrenamts und kann auch irgendwie alle nur dazu motivieren, die irgendwie Zeit haben oder deren Lebenssituation es zulässt. Es muss jetzt nicht bei Apotheke ohne Grenzen sein. Es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt Sportvereine, was auch immer, sich ehrenamtlich zu engagieren, weil es natürlich einem auch unglaublich viel zurückgibt. Sonst würden wir das ja auch alle nicht machen. Ja.
Das ist richtig. Gut, du bist ja jetzt auch erster Vorsitzender von den Apothekern ohne Grenzen. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch nochmal zusätzliche Aufgaben dann auf dich zugekommen sind. Kannst du vielleicht mal ganz kurz umreißen, welche konkreten Aufgaben mit dieser Rolle einhergehen?
Also vieles, was ich mir vorher auch nicht vorstellen konnte. Eigentlich, wir sind ja gar nicht so sehr im Operativen drin vom Vorstand. Wir sind eigentlich ja mehr dafür da, irgendwie Dinge zu organisieren, Rahmenbedingungen zu schaffen. Das heißt, also wir beschließen die Projekte, wir stimmen über Budgets ab. Das klingt jetzt wahrscheinlich nicht so spektakulär, irgendwelche Budgets zu verabschieden, aber ist ja auch total wichtig.
Ja, total.
Müssen natürlich auch immer schauen, wo unsere Gelder herkommen. Auch da haben wir natürlich Leute, die das hauptamtlich bei uns betreuen. Wir schauen uns die Projekte mit an oder die Projektentwürfe, entscheiden, ob es ein Projekt wird oder nicht. Und dann sind aber auch so Sachen wie, weiß ich, wir haben unsere Satzung umgemodelt, dann sitzen wir da stundenlang und feilen an der Satzung oder haben jetzt 3 neue Geschäftsordnungen aufgesetzt. Das sind Sachen, die sind jetzt nicht so glänzend nach außen hin, aber auch das muss halt irgendwie erledigt werden. Oder ist auch wichtig natürlich, diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Und sind natürlich dann happy, wenn es Leute gibt, egal ob die Leute der Geschäftsstelle oder unsere vielen Ehrenamtlerinnen, die es dann in die Tat umsetzen. Ja.
Kurzer Break in eigener Sache. Liebe PTAs und PKAs, ich bin's, Frank Ahnefeld vom Engelhardt PR-Team. Ich möchte euch heute auf eine ganz besondere Eventreihe aufmerksam machen. Unsere Self-Care Saturday Tour in verschiedenen Städten in Mainz, Hamburg, Essen und Leipzig. Ein Samstag, ein Event ganz für euch mit großartigen Gästen und Speakern, unter anderem Anastasia Zamponidis, Wolke Hegenbart und Nicole Staudinger. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns einen Samstag der besonderen Art zu begehen. Ein Samstag mit tollem Ambiente, mit viel Spaß, Unterhaltung und natürlich auch vielen Informationen rund um das Thema Gesundheit und Selfcare. Meldet euch an unter engelhardt-selfcare-saturday.de. Unser Event ist natürlich für alle PTAs und PKAs kostenlos. Den Link zum Event findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes. Und jetzt zurück zu unserem Gast.
Könntest du vielleicht mal erklären für jemand Außenstehenden, wie ihr euch entscheidet, wo ihr Hilfe leistet?
Ja, also da gibt es ganz verschiedene Wege. Also Es gibt einen Weg, den wir eigentlich immer wieder beschreiten, das ist, dass wir aus einer Nothilfe heraus, das ist ja dann meist in Regionen, also oft des globalen Südens oder wo auch die Gesundheitsstruktur dann oft vorher nicht so gut war, dass im Anschluss daraus irgendwie ein Projekt entsteht, dass man sieht, ach okay, da ist vielleicht im Gesundheitssystem irgendwas, was auch sonst irgendwie eben nicht gut läuft. Und daraus entwickelt sich dann manchmal ein Projekt. Dann haben wir vielleicht Partner, mit denen wir schon in einem anderen Land zusammen waren. Das haben wir jetzt gerade aktuell. Wir sind mit den German Doctors auf den Philippinen seit vielen Jahren und jetzt starten wir mit ihnen in Indien ein Projekt. Das heißt, von denen kommt dann die Anfrage, hier, hör zu, wir haben da auch was, wo wir eure Unterstützung bräuchten. Dann in der Regel reisen wir dorthin, gucken uns Projektentwürfe an und also ist sehr, sehr viel Vorarbeit, viel Kommunikation vorher. Und dann gibt es irgendwann einen Projektplan, ein Budget, wie es halt bei Projekten generell so ist. Und dann entscheiden wir, ob das zu uns passt, ob wir es stemmen können von der Finanzierung her, vom Personal her. Manchmal gibt es aber auch Anfragen von irgendwie Mitgliedern, die sagen, ich habe da und da Bekannte, die haben da eine kleine Organisation und wäre das nicht was für uns? Und dann auch das schauen wir uns an, hören uns das an. Also da gibt es viele, viele Wege, wie wir zu neuen Projekten kommen. Wir können auch, man muss auch ehrlich sagen, man kann nicht immer jeden Projektvorschlag annehmen. Manchmal können wir es personell oder finanziell nicht stemmen. Manchmal passt es auch einfach nicht zu uns, weil wir schon einfach, unsere Arbeit ist eben primär pharmazeutisch oder im Gesundheitsbereich und manchmal passt es einfach auch nicht.
Wie ist das denn bei so Ad-Hoc-Geschichten, also gerade eben, wenn es um Nothilfe geht?
Ja, es ist also ganz anders als unsere Entwicklungszusammenarbeit, unsere langfristigen Projekte. Also Nothilfe passiert immer es ist immer was Akutes, das heißt, es gibt irgendwo eine Naturkatastrophe wie Erdbeben, Wirbelsturm, Überschwemmungen oder sowas. Und dann ist es eigentlich immer so, dass zunächst, meist ist es ja eben im Ausland, also wir waren aber tatsächlich auch im Ahrtal unterwegs 2021 oder da im Westen Deutschlands, primär war es ja das Ahrtal betroffen. Und da gibt es einen internationalen Hilfeaufruf und dann fahren wir da mit ein, zwei Leuten hin, oft dann auch schon mit einer Partnerorganisation, machen da so ein Assessment, schauen uns an, okay, wie ist der Bedarf, was wird gebraucht, finden wir da eine Rolle, also finden wir einen Platz, ist unsere Arbeit erforderlich und wenn dem so ist, dann wird eben dort ein Projekt aufgebaut und das aber auch dann immer in Absprache mit den lokalen Behörden. Also es gibt auch immer wieder Länder, die sagen, nee, okay, wir brauchen jetzt keine Hilfe aus Deutschland oder wir brauchen jetzt keine Hilfe aus dem Gesundheitsbereich oder überhaupt aus anderen Ländern. Das gibt's und dann sagen wir natürlich auch, alles gut, ihr braucht keine Hilfe, dann gehen wir natürlich auch nicht hin. Also ich meine, wir bieten eine Hilfe an und wenn es aber heißt, ist nicht erforderlich, dann ist es ja meist eigentlich ein gutes Zeichen.
Prinzipiell ja, aber es überrascht mich jetzt tatsächlich, dass es Länder gibt, die so aktiv angebotene Hilfe gerade im Gesundheitsbereich ablehnen.
Ja,
hast du da ein Beispiel?
Anfang 2023 war das Erdbeben im Grenzgebiet Türkei-Syrien. Und da war es schon schwierig. Also da zum Beispiel in der Türkei konnten wir irgendwie gar nicht aktiv werden mit unseren Leuten, weil sie sagten, wir sind gut aufgestellt. Wir versorgen von türkischer Seite ist irgendwie gesichert. Und dann sind wir eben da nicht aktiv geworden, sondern haben dann über andere Kontakte dann eben Hilfe in Syrien organisiert. Also das gibt's schon immer wieder. Ja, oft spricht es ja dann eigentlich dafür, dass die Lage vor Ort, also zum einen vielleicht nicht so schlimm ist, wobei das, Erdbebengebiet Türkei, Syrien war ja schon wirklich extrem schlimm, aber dass sie von den Ländern aus dann doch so gut aufgestellt sind, dass sie mit der Situation klarkommen oder eben nur Hilfe aus ein, zwei Ländern oder ein, zwei großen Organisationen zulassen und dann eben ausreichend personelle und materielle Versorgung gesichert ist, was ja auch ein gutes Zeichen ist.
Ja, absolut, ist ein gutes Zeichen. Oder meinst du, das hat vielleicht auch andere Hintergründe?
Also wir kommen dann oft ja gar nicht so dicht ran, dass wir sagen können, es ist vielleicht doch erforderlich. Wir können das dann ja schwerer einschätzen, weil wir erst gar nicht bis vor Ort gelassen werden. Aber manchmal gibt's auch Situationen, da muss man sagen, es ist schon auch irgendwie politisch. Also es war auch irgendwie 2015 war ich in Nepal nach dem Erdbeben und das war so verworren und da hat man schon auch gemerkt, dass Hilfe aus einigen Ländern nicht zugelassen wird, weil es einfach zu stark politisiert und das ist dann immer, finde ich dann immer sehr, sehr schwierig. In erster Linie geht's natürlich darum, den Menschen zu helfen.
Genau.
Und dass dann Politik dann leider doch so eine große Rolle spielt, dann haben sie irgendwie Einflussnahme eben befürchtet. Aber im Endeffekt leiden die Menschen darunter, die jetzt irgendwie Opfer dieser Naturkatastrophen geworden sind. Ja. Mhm.
Total. Das war tatsächlich auch der Gedanke, den ich als erstes hatte, weil ich hätte mich jetzt gefragt, warum sollte man angebotene Hilfe ablehnen, gerade in so einer Notsituation. Aber natürlich spielen wahrscheinlich auch politische Hintergründe da in irgendeiner
Absolut,
Form mit
ja.
rein. Du hattest ja über ganz spezifische Nothilfeprojekte gesprochen, unter anderem jetzt in der Ukraine, wobei Nothilfe in Anführungszeichen, weil es ja doch schon etwas länger geht. Gibt es noch andere Projekte, die dir vielleicht auch so ein bisschen ans Herz gewachsen sind?
Also in meiner Zeit, man stellt sich das immer so ein bisschen romantisch auch vor, die Arbeit, man ist da irgendwie schön im Himalaya, die Sonne scheint und man wandert da durch die Gegend und alle Leute, alles ist mit tibetischen oder ja. mit buddhistischen Fähnchen geschmückt.
Ja, so richtig malerisch, ich sehe es auch gerade vor mir.
Aber wenn man irgendwie bei jeder Reise irgendwie an Durchfall erkrankt und und kaum schläft und 15 Stunden in irgendwelchen Jeeps über die Buckelpisten da unterwegs ist
ja.
und ansonsten in irgendwelchen, manchmal auch tagelang nur in einem Büro in Kathmandu sitzt, nimmt das vielleicht so ein bisschen den Zauber der Projektbetreuung. Aber trotzdem ja. ist das eine Zeit, die ich nicht missen möchte, ist noch die falsche Umschreibung, die unglaublich wertvoll war, die einen total erdet, die mich total demütig hat werden lassen. Ja, es ist immer so ein starker Kontrast. Man ist da irgendwie in Nepal unterwegs, wirklich, wirklich abgelegen, baut da so einen Gesundheitsposten auf. Da kamen dann in der Tat wirklich zur Eröffnung auch Kinder und haben uns Blumenketten umgehängt.
Schön.
Ja, das war sehr emotional. Und die Leute sind, natürlich kann man mit den Leuten schwer kommunizieren. Also ich spreche jetzt auch kein Nepali, die wenigsten dort sprechen Englisch.
Mhm.
Und trotzdem merkt man ja, dass die Leute irgendwie sich freuen. Und sie sind total dankbar einfach, dass auch überhaupt sie jetzt mal eine Versorgung haben, vielleicht auch mal gegen eine Infektion. Man muss sich auch überlegen, was das in manchen Ländern bedeutet, nicht gesund zu sein. Was
ja.
hat ja doch oft sehr, sehr schwerwiegende Folgen, hat es hier auch, aber da nochmal irgendwie auf einem anderen Niveau. Keine Einnahmen, kein gesichertes Leben. Keine Einnahmen bedeutet vielleicht, Kinder können nicht zur Schule, Kinder müssen arbeiten und. Und dann ist man wieder irgendwie hier in Deutschland nach den 2-3 Wochen Projektbesuch, steht wieder in der Apotheke und dann denkt man, also zum einen natürlich, wie gut ist unsere Versorgung und zum anderen aber auch, oh, über was ihr euch hier aufregt. Da gibt es irgendwie andere Sorgen. Dann sagt ein Freund von mir, Jochen, das ist für die Leute entscheidend, ob die Packung rot oder gelb ist. Das ist für die in dem Moment das größte Problem. Und ich denke, ja, okay, ich versuche es irgendwie zu akzeptieren. Mhm. Manchmal fällt es mir ein bisschen schwer, aber ja, also man sammelt einfach unglaublich wertvolle Erfahrungen fürs ganze Leben eigentlich, ja.
Mich würde interessieren, wie finanziert ihr euch?
Mhm. Wir haben zum einen Stiftungsgelder, die dann immer sehr projektbezogen sind. Dann haben wir unsere Mitgliedsbeiträge und dann sind wir einfach auch sehr, sehr viel auf Spenden angewiesen, muss man ehrlich sagen. Da kriegen wir viel Unterstützung von Apotheken auch, die zum Beispiel Spendendosen haben. Das ist natürlich schon ein großer Teil und eigentlich auch immer so der mit dem größten Fragezeichen, wie wir an Spenden kommen, was wir an Spenden bekommen. Aber davon ist natürlich auch dann auf der anderen Seite wieder abhängig, was wir an Projekten umsetzen können, ja.
Und wie werden die Gelder, die ihr bekommt, egal aus welchen Quellen, konkret verwendet? Also ich kann mir vorstellen, dass nicht alles, was ihr gespendet bekommt, auch ausschließlich in die Hilfsprojekte fließen kann.
Also ich könnte jetzt nicht mit gutem Gewissen sagen, dass jeder Euro, den wir einnehmen, in einem Land XY landet. Das ist kann keine Organisation. Also natürlich haben wir einen Verwaltungsapparat, natürlich machen wir Öffentlichkeitsarbeit, natürlich haben wir auch irgendwelche Werbemittel. Das aber versuchen wir immer so gering wie möglich zu halten. Und der Großteil fließt natürlich dann wirklich direkt in unsere Projektarbeit. Wir sind da natürlich, also wollen und müssen auch sehr, sehr transparent sein, was das angeht. Und bewegen uns, 2023 habe ich nicht so im Kopf, 2022 lagen wir, glaube ich, in einem Bereich von 88%, was wirklich in die Projektarbeit floss, unsere Gelder. Es gibt da ja so Vorgaben, um gewisse Transparenz- oder Spendensiegel zu bekommen, die liegen immer so bei 70-30. Also man sagt, 30% maximal sollten eben Verwaltungsgelder, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und so, sollte in dieser Grenze nicht über 30% liegen und 70% eben in die Projektarbeit. Und da liegen wir aktuell wirklich mit unserem Prozentsatz sehr, sehr gut. Ja.
Du hattest ja auch gesagt, ihr bekommt unter anderem Spenden aus Apotheken. Mhm. Ihr seid in den Apotheken präsent. Kannst du kurz anreißen, wie ihr so innerhalb der Apothekerlandschaft generell vernetzt seid?
Also es ist schon unsere wichtigste Mitgliedschaft, sagen wir mal. Also viele unserer Mitglieder sind einfach in Apotheken beschäftigt. Also von den, wie viel sind es denn aktuell noch? 17.000 Apotheken rund. Sind wir, glaube ich, schon ganz gut bekannt mittlerweile und haben in vielen Apotheken Spendendosen stehen. Teilweise beziehen wir auch für unsere Deutschlandprojekte mal irgendwelche Sachen dort. Die Apotheken unterstützen uns teilweise mit Deko, mit Sammelaktionen zu Weihnachten oder sowas oder mit Spendenaktionen zum Jubiläum. Also das ist schon ein ganz wichtiges Standbein für uns, die Apotheken, oder auch ein großer Teil dessen, was wir an Unterstützung bekommen. Ja.
Ich habe gesehen, ihr seid jetzt gerade auf LinkedIn aktuell sehr, sehr präsent. Ihr habt auch einen neuen Newsletter.
Newsletter haben wir regelmäßig. LinkedIn oder überhaupt Social Media sind wir jetzt deutlich aktiver in letzter Zeit, das stimmt, ja. Einfach auch, weil wir da personell besser aufgestellt sind. Trotzdem gibt es auch immer noch diese klassischen Printmedien, die wir haben, mit denen wir unser Klientel erreichen. Unsere Homepage ist nach vielen Jahren Baustelle endlich neu und gut und sehr informativ. Das Leben findet halt doch viel auf dem Display statt und deswegen wollen wir natürlich auch präsent sein, ja.
Engelhardt, Gesundheit bedeutet die Welt für uns.
Ja, ein Claim, wo ich dachte, Mensch, der passt eigentlich auch total gut zu Apotheker ohne Grenzen, aber nun ist er ja irgendwie weg. Also Glückwunsch zu diesem Claim, der sehr gelungen ist, ja.
Das gebe ich weiter, vielen Dank.
Ja.
Aber wie du sagtest, das passt auch sehr gut zu den Apothekern ohne Grenzen und sicherlich auch noch zu vielen anderen Organisationen, die sich für die Gesundheit anderer Menschen einsetzen. Lieber Jochen, vielen Dank, dass du heute hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast, meine ganzen Fragen zu beantworten.
Sehr gerne.
Weil es gibt ja doch einige Menschen, die vielleicht mit den Apothekern ohne Grenzen vor diesem Podcast noch nichts anfangen konnten und jetzt wirklich alles wissen, was sie in erster Linie wissen müssen. Ansonsten weitere Informationen gibt es natürlich immer auf eurer Webseite.
Genau, unsere neu gestaltete Webseite, die ist wirklich auch sehr informativ und transparent. Das ist www.apotheker-ohne-grenzen.de. Also gerne dort einfach mal vorbeischauen und sich informieren. Ansonsten sind wir bei LinkedIn, Instagram, Facebook.
Also alles, was das Herz begehrt.
Nahezu alles, genau, ja.
Auf eurer Webseite gibt es natürlich auch die Möglichkeit zu spenden. Da ist auch ein Spendenhinweis. Der wird unter anderem auch nochmal in den Shownotes gezeigt, falls Sie spenden möchten.
Sehr schön. Vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sein durfte.
Sehr gerne. Es war super informativ und ich habe auch für mich sehr, sehr viel mitgenommen. Egal, ob es jetzt zu den Apothekern ohne Grenzen war oder zum Thema Ehrenamt. Ich fand es total spannend mit dir und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Danke, gleichfalls.
Gesundheit bedeutet die Welt für uns. Ohne Risiken und Nebenwirkungen. Der Engelhardt Gesundheitspodcast. Der Podcast für Gesundheitsmacher. Jetzt die Glocke drücken und keine Folge verpassen. Ein All Ears on You Original Podcast.